Der Nordsee-Podcast. Mit Bärbel Feening, Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin, ihr lieben Nordsee-Fans, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht's nach Carolinensiel und ich kann euch sagen, da war ganz schön was los im Laufe der letzten Jahrhunderte und Jahrtausende. Carolinensiel liegt heute 2 Kilometer von der Küste entfernt. Aber das war nicht immer so. Carolinensiel lag mal direkt an der Küste. Peter Krämer ist Geograf und der hat sich intensiv mit dem Küstenverlauf beschäftigt und kann das total spannend erzählen. Ich habe Peter irgendwann im Laufe des Gesprächs nach der ältesten Nennung des Wattenmeeres gefragt und da hat er richtig weit ausgeholt. Und zwar gab es die 322 vor Christus. Da war Pytheas hier unterwegs, ein griechischer Geograf und Seefahrer, der erforschte den Nordwesten Europas. Und der hat sich total poetisch übers Wattenmeer geäußert und über die Gezeiten, die ihm so scheinbar neu waren. Also freut euch auf Peter Krämer und alles, was er rund um die Halebucht erzählt. Moin Peter, wann warst du denn zuletzt am Meer?
Oh, das ist bei mir auch schon eine ganze Weile wieder her. Ich weiß es gar nicht genau, aber 3 Wochen bestimmt. Und das ist relativ viel dafür, dass ich ja eigentlich auch nur 5 Kilometer von der Küste entfernt bin.
Aber gehört nicht jeden Tag für dich dazu, dass du einmal zum Horizont gucken musst?
Nein, oder sagen wir so, ich wohne hier in der platten Marsch. Ich kann auch ohne Meer ziemlich gut zum Horizont gucken. Wir haben freie Aussicht bis zum nächsten Dorf und bis zum nächsten Deich. Also aber das ist ja häufig so, dass die Einheimischen eigentlich eher seltener an der See sind als die Gäste zum Beispiel.
Ja, aber sie können ja immerhin, ne? Dabei hast du dich ganz intensiv mit der Küstenlinie beschäftigt und zwar mit der rund um Carolinensiel und Halesiel. Also wenn man jetzt da ist, die Menschen, die da schon Urlaub gemacht haben oder die da in Ostfriesland zu Hause sind, die wissen, man kann mit dem Auto von Carolinensiel Richtung Norden fahren und ist nach 2 Kilometern in Halesiel und direkt an der Nordsee, an der Küste. Und von dir habe ich jetzt erfahren, das war gar nicht immer so, sondern früher gab es dort eine große Halebucht und früher war das alles Meeresboden. Kann man denn heute noch was von dieser Bucht sehen oder davon sehen, dass das alles mal Nordsee war?
Also die Bucht als solche ist tatsächlich verschwunden, verlandet sozusagen, aber man kann tatsächlich noch sehr viel von der ehemaligen Bucht sehen. Schon allein dadurch, wenn man zum Beispiel durchs Harlingerland fährt und auf einer beliebigen Straße, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass man auf einem alten Deich fährt. Und ein alter Deich war natürlich früher Küste. Insofern kann man das immer ganz gut abschätzen. Oder auch die ganzen Sielorte. Jeder Ort, wo ein Siel drinsteckt in den Ortsnamen, war halt früher mal ein Küstenort. Also ich zum Beispiel wohne in Neufundig-Siel. Und das war von 1658 bis 1729, war das ein florierender Seehafen. Heute 5 Kilometer von der Küste entfernt.
Und Carolinensiel liegt eben auch gar nicht direkt an der Küste heutzutage, 2 Kilometer von der Küste entfernt. Das heißt, später war das auch mal direkt an der Küste gelegen.
Ganz richtig. Ab 1729 war dann Carolinensiel der große Seehafen. Und 1765 schon wurde dann das nächste Siel etwas weiter nördlich gebaut. Aber das war dann ein Schleusensiel, sodass Carolinensiel seine Hafenfunktion zumindest aufrechterhalten konnte. Das heißt, da war eine Klappbrücke oben drauf, die konnte man hochziehen und dann konnten die Schiffe nach wie vor Carolinensiel ansteuern.
Das heißt, diese Bucht war früher riesig groß und das war alles Meeresboden. Was sind denn eigentlich die ältesten Zeugnisse, die etwas sagen darüber, wie die Gegend war?
Ja, die ältesten schriftlichen Zeugnisse, die stammen tatsächlich von den alten Griechen beziehungsweise den Römern. Also die älteste Erwähnung des Wattenmeers geht tatsächlich sogar auf 322 vor Christus zurück.
Was?
Ja, da war ein Forschungsreisender unterwegs, der das Nordmeer erkunden wollte und das legendäre Nordland Thule gesucht hat. Und der hat zumindest auch einen Satz übers Wattenmeer geschrieben, was hochspannend tatsächlich.
Weißt du so, was er gesagt hat?
Ich könnte es vorlesen. Auswendig vortragen kann ich es nicht, aber es ist interessant genug, dass ich das tatsächlich gerne machen würde.
Ja, okay, spannend.
Der schrieb dann nämlich, weder Land noch Meer noch Luft besteht für sich, sondern ein Gemisch aus diesen allen, einer Meerlunge ähnlich, in dem das Land und das Meer schaukeln, gleichsam einem Band des Alls, weder begehbar noch befahrbar. Das finde ich ganz spannend, so, weil er da darauf hindeutet irgendwie, dass man Meer und Land gar nicht richtig auseinanderhalten kann, was ja im höchsten Maße hier an der Wattenküste auch der Fall war, erst recht früher, als es noch keine Deiche gab. Und schreibt eben auch, es war weder begehbar noch befahrbar. Und die Gezeiten vergleicht er mit einer Lunge. Das finde ich auch interessant. Es wird das Wattenmeer im Rhythmus der Gezeiten immer das Meer einatmen und wieder ausatmen.
Das ist total poetisch formuliert, finde ich.
Ja, das war früher auch durchaus üblich, dass wissenschaftliche Sätze noch poetisch formuliert worden sind.
Was weiß man denn, ob und wann dort Menschen lebten?
Also man weiß über archäologische Ausgrabungen, dass Menschen hier leben, seitdem die Marsch halbwegs landfest geworden ist. Die Marsch ist ja im Grunde genommen trocken gefallener Wattenboden und konnte erst besiedelt werden, als wirklich der Untergrund fest war. Und das ist so ungefähr in den letzten beiden Jahrtausenden vor Christus passiert. Und kaum war die Marsch aufgetaucht, ist sie auch schon besiedelt worden, weil das Land extrem fruchtbar war. Und ansonsten gab es hier nur die sandigen Böden der Geest, die halt sehr unfruchtbar waren. Insofern war die Marsch eine sehr willkommene neue Landschaft.
Und wie konnten die Menschen dort leben, um sich vor dem Meer zu schützen? Es gab ja eben noch keine Deiche.
Genau, es gab noch keine Deiche und so war es am Anfang auch sehr schwer, sich davor zu schützen. Also Entwässerung des Landes haben die Leute an der Küste auf jeden Fall von Anfang an betrieben, damit die Marsch überhaupt genutzt werden kann als Kulturland. Und tatsächlich im Laufe der Zeit ist der Meeresspiegel ein bisschen gestiegen. Das wird jetzt sehr weit führen. Das liegt noch an der letzten Eiszeit, die erst vor 12.000 Jahren zu Ende gegangen ist. Und auf jeden Fall hatten die Menschen an der Küste dann tatsächlich, zumindest im Winter, immer häufiger das Problem, dass ihre Höfe überflutet worden sind bei Sturmfluten. Und als Reaktion darauf haben sie ihre Wohnplätze erhöht. Und zwar im Laufe von Jahrhunderten mehrmals. Sie haben also per Hand Wohnhügel errichtet und haben da ihre Höfe und Dörfer draufgesetzt. Das sind die sogenannten Wurten oder Warften.
Kann man die noch irgendwo sehen jetzt in Ostfriesland? Gibt es noch so uralte Warften?
Ja, natürlich. Also die Warften sind ja erhalten geblieben. Die sind ja dann nicht einplaniert worden und die kann man sehr genau bestimmen. Also hier um die Halebucht herum, es ist zum Beispiel Werdum, Funix, Berdum, Medoge. Das sind, oder Cialans ist auch sehr bekannt, das sind alles Wurten, deren Wurzeln tatsächlich bis in die Zeit um Christi Geburt herum zurückreichen.
Faszinierend, dass es das heute immer noch gibt. Was führte denn dazu, dass die Menschen Deiche gebaut haben? Also stieg der Meeresspiegel immer weiter an? Fühlten sie sich nicht geschützt oder?
Ja, genau. Also das Klima hatte sich weiter geändert und der Meeresspiegel stieg. Und das bedeutete auch natürlich, dass im Winter die Sturmfluten auch immer ein bisschen höher kamen. Und da haben die Menschen dann eigentlich bis zum Mittelalter ihre Wohnplätze immer weiter erhöht. Und die waren am Schluss bis zu 5 Meter hoch. Und der Clou bei der Sache ist, wenn man seine Häuser 5 Meter hoch setzen muss, um sich vor winterlichen Sturmfluten zu schützen, dann hat man auch schon etwas höhere sommerliche Fluten im Land. Und das war das Problem. Und da haben die Menschen angefangen, dann im Mittelalter, ab 800 nach Christus vielleicht, Pi mal Daumen, kleine sogenannte Sommerdeiche, um ihre Kulturflächen zu legen und zumindest im Sommer das Land trocken zu halten. Gegen die winterlichen Sturmfluten konnten sie zunächst mal nichts ausrichten.
Ach so, es ging nur darum, damit sie dann ihre Äcker bewirtschaften konnten und damit sie zu essen hatten wahrscheinlich, ne? Und
das ja, ganz genau, ganz genau. Sie mussten halt einfach ihr Vieh schützen vor allen Dingen und ihre Ackerflächen schützen. Im Sommer, im Winter war das Vieh sowieso aufgestallt. Ja, da war das halt nicht so wichtig. Und gegen die winterlichen Fluten konnte man sich auch noch nicht schützen. Das kam dann erst im 12., 13. Jahrhundert. Dann gab es eine Änderung im Deichwesen. Da gab es dann nicht mehr diese kleinen Sommerdeiche, sondern dann wurde langsam aber sicher so ein großer küstenparalleler Deich daraus. Und der war dann auch hoch genug, dass er die winterlichen Sturmfluten abhalten sollte. Was natürlich nicht immer gelungen ist.
Wer hat denn überhaupt diese Deiche gebaut?
Das haben die Anwohner selber gemacht. Also in den Anfängen tatsächlich im frühen Mittelalter war man so ein bisschen genossenschaftlich organisiert zwischen den einzelnen Wurten und hat eben auch entsprechend die Sommerdeiche auch zwischen den Wurten gelegt. Man hat die Wurten verbunden oder um die Wurt drumherum gebaut. Und das haben die Menschen dann irgendwie selber gemacht. Und das hat sich dann im Laufe der Jahrhunderte ein bisschen geändert, als dann ein überregionales, sehr großes Deichprojekt draus wurde, der sogenannte Goldene Reif. Da war das dann natürlich ein bisschen anders. Dann musste das auch überregional geregelt werden. Und da kam dann auch die Obrigkeit ins Spiel. Die hat dann den Deichbau in die Hand genommen und durchaus die Anwohner auch verpflichtet zu Deicharbeit. Das ging über Jahrhunderte so durchaus. Und später dann allerdings hat man das gemacht, dass man Fachleute rangezogen hat, ne? Ingenieure und Deichbauer, die das dann gegen Entgelt übernommen haben.
Aber aus dieser mittleren Phase kommt wahrscheinlich auch dieser Spruch, wer nicht deichen will, muss weichen.
Genau, daher kommt, dass es ein sehr restriktives Deichrecht in der Tat. Also es war jeder Bewohner der Marsch, stand ja im Schutz des Deiches, war vom Deich abhängig. Das heißt, er musste, war auch verpflichtet, sich um den Deich irgendwo zu kümmern. Das heißt, er hat ein Stück Deich zugeordnet bekommen, ein Deichpfand, ein sogenanntes, und musste das in Eigenregie pflegen oder wieder instand setzen. Und wer dazu nicht in der Lage war, der hat dann vor den Augen des Deichrichters seinen Spaten in den Deich gesteckt und damit kundgetan, ich kann die Deichlast nicht mehr tragen. Aber er musste dann auch Haus und Hof abgeben und war dann praktisch besitzlos. Und sein Hof ist dann halt aufgekauft worden von irgendjemandem, der dann eben deutlich besser gestellt war.
Ja, harte Maßnahmen, aber es war erforderlich, weil das Leben aller hing vom Deich ab, ne?
Ja, genau so ist das halt. Also tatsächlich in dem ältesten Deichrecht, das stammt aus dem 14. Jahrhundert, das ist so formuliert, als sei Deichbau eine Art der Landesverteidigung, so wie man sich gegen fremde Herrschaft schützen muss mit Schwert und Speer und Schild, so muss man sich halt vor der Nordsee schützen mit Gabel, Spaten und Bahre. Das waren halt die Werkzeuge des Deichbaus damals. Es galt, eine Seeburg zu schützen, so stand das da geschrieben.
Wahnsinn. Woher hatten die Deutschen eigentlich oder die Ostfriesen, die Friesen eigentlich die Idee, Deiche zu bauen? Hatten die Holländer schon Deiche gebaut? Gab es bei den Holländern schon Deiche?
Ja, Holländer gab es in dem Sinne ja nicht. Da muss man erst mal sagen, früher waren es halt Friesen vor allen Dingen. Also dann vor Mittelalter waren hier im Bereich zwischen Ems und Weser waren die sogenannten Kauken oder Chauken. Das waren noch nicht mal Friesen. Die Friesen sind hier erst nach der Völkerwanderungszeit eingewandert. Und woher die Idee des Deichbaus kommt, ist nicht sicher. Es kann sein, dass die Römer diese Idee mitgebracht haben, die das natürlich aus Ägypten schon vom Nilhochwasser her kannten. Und also möglicherweise, aber möglicherweise sind die Leute auch einfach von alleine auf die Idee gekommen. Ja. Die Idee, einen Wall als Schutz zu bauen, ist ja erstmal relativ naheliegend, hätte ich bald gesagt.
Ja, das kann man sich überlegen und auch, wie der ausgerichtet sein muss, damit die Wellen sich auf der einen Seite ein bisschen totlaufen. Worauf kam es denn sonst an, den Deich zu pflegen? Wie musste ein Deich beschaffen sein, damit er das Land schützte?
Naja, er musste vor allen Dingen in Ordnung sein, sagen wir mal so. Also das Wichtigste ist tatsächlich, dass die Grasnarbe auf dem Deich fest ist, sodass die Wellen nicht so schnell die Grasnarbe zerstören können. Weil sobald die Grasnarbe zerstört ist, gibt der Deich dann auch bald auf. Das ist so. Wenn das Wasser sehr hoch steigt, der Deichkörper saugt sich dann voll Wasser und wird er natürlich irgendwann, löst sich quasi auf und bricht in sich zusammen. So, also tatsächlich das Wichtigste ist, dass ein Deich immer instand gehalten wird. Und es gab früher jedes Jahr Schäden an den Deichen. Es musste also jedes Jahr im Frühjahr mussten die Deiche wieder ausgebessert werden. Entsprechend gab es auch immer zwei sogenannte Deichschauen im Jahr. Einmal im Frühjahr, wo man Bestandsaufnahme gemacht hat, wie sind die Deiche durch den Winter gekommen. Und dann nochmal im Herbst, um zu gucken, wie sind die Deiche aufgestellt für die kommende Sturmflutsaison.
Die gibt es ja heute auch noch, diese Deichschauen. Die gab es früher auch schon.
Ja, es war halt lebenswichtig. Also in der Marsch zu leben, war man in großem Maße abhängig davon, dass die Deiche in Ordnung waren.
Und trotzdem haben die Deiche eben nicht immer gehalten, weil es von Zeit zu Zeit richtig schwere Sturmfluten gab und dann das ganze Land überspült wurde. Die Marcellusflut, die sich gerade jährt, jetzt am 15. Januar, war eine so eine große Sturmflut 1362. Was ist da passiert?
Ja, das war halt, also wie gesagt, Winterhalbjahr ist immer das Halbjahr der schweren Sturmfluten. Das ist sozusagen eine ganz natürliche Erscheinung, wenn man so will. Und mitunter kamen die Fluten dann halt extrem hoch. Alle, was weiß ich, paar Jahrzehnte oder so, kamen sie halt extrem hoch, dass die Deiche erstmal schlicht gar nicht hoch genug waren für solche Wassermassen. Aber damals kam auch noch dazu, dass ein paar Jahre vorher hier die Pest, die am Mittelmeer ausgebrochen war, auch hier oben im Norden angekommen war und hat bis zu 40% der Bevölkerung dahingerafft. Und das hat natürlich zu einem ziemlichen Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung geführt, zu einem Zusammenbruch der Wirtschaftsleistung. Das heißt, es fehlten schlicht die Mittel, um die Deiche dann instand zu halten. Man kann das oft beobachten bei den mittelalterlichen Sturmflutkatastrophen, dass kurz vorher irgendein Ereignis war oder eine Entwicklung war, die öffentliche Ordnung auf den Kopf gestellt hat.
Und dann wurden die Deiche nicht mehr entsprechend gepflegt und dann hatten die Deiche Schäden und das Meer hatte eine größere Angriffsfläche sozusagen.
Ganz genau. Dazu kam ja auch das, also Deiche schützen ja ganz gut vor den Fluten, aber die haben tatsächlich eben auch einen Nachteil. Wenn man sich überlegt, wie eine Sturmflut abläuft ohne Deiche, dann ist es einfach so, das Wasser steigt und läuft dann halt irgendwann in die offene Marsch rein. Das ist auch unerfreulich, das ist auch eine Katastrophe. Aber durch die Deiche war jetzt so eine Situation, dass sich das Wasser hinter den Deichen oder vor den Deichen, wie immer man das gerade nimmt, aufgestaut hat. Und wenn dann ein Deich nachgibt und bricht, dann schießt das Wasser natürlich mit großer Geschwindigkeit in das flache Land hinein und dann gab es auch nur noch wenig Zeit, um sich in Sicherheit zu bringen.
Was ist bei dieser Marcellusflut passiert?
Also ganz genau weiß man das tatsächlich nicht, weil es gibt keine schriftlichen Quellen darüber. Das heißt, sie ist erst von Chronisten 200, 300 Jahre später erwähnt worden. Aber meistens ist es bei diesen schweren Sturmfluten so, dass eine besonders verhängnisvolle Wetterlage vorher herrscht. Und das passiert immer dann, wenn erst tagelang der Wind kräftig aus Südwesten weht, dann wird ganz viel Wasser durch den Ärmelkanal in die südliche Nordsee reingedrückt. Und wenn dann der Wind auf Nordwest dreht, dann wird das ganze Wasser mit Wucht auf die Küste gedrückt. Das ist meistens der Fall. So kann es auch 1362 gewesen sein. Wie gesagt, das weiß man nicht. Ganz sicher weiß man es von der Weihnachtsflut 1717, die sehr gut dokumentiert ist. Da hat zum Beispiel solch eine Wetterlage vorgelegen. Aber es ist ja eh die Frage, was ist denn genau eine große Sturmflut? Wie groß eine Sturmflut ist, hängt ja oft nicht davon ab, wie groß der Sturm ist, sondern wie groß die Schäden sind, die so eine Flut anrichtet. Deswegen nannte man diese Sturmfluten dann auch früher Schadensfluten.
Und die Sturmflut 1362 hat halt riesig großen Schaden angerichtet. In Nordfriesland ist Rungholt untergegangen, diese florierende Handelsstadt, die vielen, vielen bekannt ist. Und die Inseln und Halligen, also die Utlande, sind zerrissen. Und ja. Im Wangerland, in Ostfriesland, was ist passiert?
Soweit man das weiß, waren auf jeden Fall die kompletten Marschen bis an den Geestrand überflutet. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr groß. Es sind die Buchten, die es damals schon gab, die Halebucht zum Beispiel oder auch der Dollard, haben sich durch die zweite Marcellusflut deutlich vergrößert. Im Dollard, also an der unteren Ems, sind zum Beispiel wahrscheinlich rund 40 Dörfer und Kirchspiele und Klöster untergegangen zum Beispiel. Und die Halebucht hat eben auch ihre Gestalt so verändert, dass sie praktisch nachher doppelt so groß war wie vorher. Das Wasser hat hinter Wittmund und hinter Esens noch gestanden.
Wahnsinn. Esens ist 5 Kilometer, 7 Kilometer von der Küste entfernt.
Ja, genau, rund 5 Kilometer. Und Wittmund ist 12, 13, 14 Kilometer von der Küste entfernt. Und Wittmund war kurzzeitig mal Küstenort, wenn man so will. Es war dann nicht so schwer, das verlorene Land dann wieder zurückzugewinnen, aber erstmal waren die Schäden natürlich beträchtlich. Aber es hier im Bereich der Halebucht auch, ob da auch Dörfer untergegangen sind, ist ungewiss. Das weiß man tatsächlich nicht. Möglicherweise westlich der Halebucht.
Es wird immer gesagt, dass 100.000 Menschen ertrunken sind bei dieser großen Sturmflut, aber die Zahl ist wahrscheinlich auch nicht belegt, ne?
Nein, die ist nicht belegt. Es gibt keine Aufzeichnungen darüber. Und ich gehe auch persönlich davon aus, dass die Zahl mehr so einen symbolischen Charakter hat und dafür stehen soll, dass es sehr, sehr viele Opfer gegeben hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass damals schon 100.000 Menschen hier in Ostfriesland an den Marschen gelebt haben, ist eigentlich sehr gering.
Ja.
Also bei der Weihnachtsflut zum Beispiel, da waren, glaube ich, ungefähr 17.000 Opfer oder so. Also es gibt von den jüngeren Fluten, gibt es ja ein paar Zahlen. Und ähnlich muss man sich das dann fürs 14. Jahrhundert auch vorstellen. Entschuldigung, wenn ich das noch sage, die Verluste an Vieh und Land und was weiß ich. Also es war ja nicht nur mit den Menschenleben getan, sondern es war ja auch das gesamte Kulturland verwüstet, sodass so eine Sturmflutkatastrophe in der Regel auch noch viel länger gedauert hat, bis die überwunden war sozusagen.
Man spricht bei dieser Flut von 1362 auch von Grote Mandränke. Das heißt dann auch, dass viele Menschen ertrunken sind. Das bedeutet es wahrscheinlich einfach eine symbolische Aussage für diese Sturmflut.
Ganz genau so ist das, ja.
Ist das ja alles wieder Land? Also Wittmund ist lange kein Küstenort mehr und Esens auch nicht. Wie haben die Menschen das denn geschafft?
Ja, da haben Mensch und Natur ganz gut Hand in Hand zusammengespielt, sagen wir mal so. Also es war durch vergangene Sturmfluten und Landverluste war sehr viel Schlick, frischer Schlick im Wattenmeer, der dann mit den Gezeiten entsprechend von West nach Ost transportiert worden ist. Und im Falle der Halebucht ist es so, dass sehr viel Schlick dann eben in die Halebucht irgendwie reingegangen ist. Das heißt, es fand ein natürlicher Verschlickungsprozess statt. Und die Menschen haben aber gelernt, durch einfache Techniken diesen Prozess zu beschleunigen, indem man sogenannte Lahnungen zum Beispiel baut. Das heißt, diese Lahnung, die bremsen das Wasser ab Und wenn das Wasser gebremst wird, fallen die Sedimente leichter raus, setzen sich schneller ab und das Land wächst schneller auf.
Das sind diese Pfähle mit den Reisigbüscheln dazwischen, die
genau, die
Sedimente zurückhalten.
Ganz genau. Das ist eine ganz alte Technik, die heute im Prinzip immer noch angewendet wird. Das ist ja auch beim Deichbau ist es so. Das sind uralte Techniken, die sich im Prinzip bis heute nicht verändert haben.
Wie wurde denn der Deich gebaut oder wie wurde der Deich denn aufrechterhalten? Was für Methoden hatten die Menschen denn damals?
Ja, es gab, wenn man so will, verschiedene Deichtypen. Wie ich ja gesagt habe, es gab Deiche, die waren einfach mit Grassoden belegt. Dann gab es aber auch Deiche, die wurden mit Stroh bestickt. Und es gab auch Deiche, die mit Steinwerk bedeckt worden sind. Das je nachdem, wo so ein Deich dann irgendwie stand, wie die Bedingungen an dem Standort waren. Es gab auch noch andere Deichtypen, die waren dann außen mit Holz verkleidet. Das war eine sehr kostenintensive Geschichte, weil es kaum Holz gab in der Marsch. Und das hat sich eben auch langfristig nicht durchgesetzt. Aber ja, es gibt halt eben verschiedene Deichtypen. Und der Clou ist eben immer, dass die Deichhaut, die Deichoberfläche, die muss stabil sein, damit die Wellen sie nicht durchschlagen.
Mit Stroh bestickt, hast du gerade gesagt. Was bedeutete das denn? Da wurde Stroh draufgelegt oder reingesteckt? Oder?
Ja, es wurde regelrecht reingesteckt. Wenn man das sieht, so wie das früher gemacht worden ist, das hatte schon was von Nähen praktisch. Und diese Deichstickernadeln sehen aus wie große Nähnadeln. Und die haben dann mit ihrem Körpergewicht richtig immer das Stroh tief in den Deichkörper reingedrückt und haben dann so das Stroh auf der Deichoberfläche festgeflochten. Das war nicht so stabil wie Grassoden, aber trotzdem eine häufige Methode.
Also das war, wenn noch kein Gras da ist, um trotzdem den Deich zusammenzuhalten im Grunde.
Genau, zum Beispiel oft war es so, wenn es Deichschäden gab an einem Deich, der mit Gras bedeckt war, dann konnte man mit dem Strohbestick am schnellsten irgendwie diese Löcher erstmal stopfen.
Ich habe mal gedreht bei einer Familie, die direkt hinterm Deich wohnte. Und die Frau hat mir auch von ihrem Opa erzählt, der sich immer um den Deich kümmern musste und der musste auch den Deich mit Stroh besticken. Also harte körperliche Arbeit, so hat sie das damals erzählt.
Das war alles natürlich harte körperliche Arbeit, in der Tat. Und solche Techniken tatsächlich gab es ja sogar in den 60er Jahren noch, obwohl es dann mittlerweile ja schon schwere Geräte gab, um auch die Deiche aufzuschichten. Also heute macht man das, spült man die Deiche ja auf und arbeitet mit Baggern und was weiß ich. Und das wurde früher halt alles von Hand gemacht. Das waren knüppelharte Arbeiten.
So haben die Menschen hart gearbeitet und sich das Land vom Meer zurückgeholt im Grunde.
Ja, ganz genau. Ganz genau. Also wie gesagt, durchaus im Zusammenklang mit der Natur. Ne? Und aber man sagt auch so, die Wende vom Mittelalter zur Neuzeit, da spricht man häufig auch von der Wende vom Landverlust zum Landgewinn. Weil vor der Neuzeit war es immer so, dass die Menschen hier an der Küste geschafft haben, durch Sturmfluten verlorenes Land wieder zurückzugewinnen. Und ab der Neuzeit dann haben die Menschen angefangen, Land zu gewinnen, was vorher noch nie Land gewesen ist. So zum Beispiel bei der Havelbucht.
Faszinierend, ja. Das Auseinandersetzung zwischen Land und Meer oder Land und oder Menschen und Natur. Ne?
Wer, ja, das ist wer ganz typisch für die Landschaft hier. Es war eine ständige Auseinandersetzung zwischen der See und den Menschen, beziehungsweise auch vom Binnenwasser und den Menschen. Es war ja nicht nur das Seewasser das Problem, auch das Binnenwasser war ja letztendlich auch ein Problem.
Weil das Land viel zu feucht ist und weil sie das Binnenwasser auch in die Nordsee leiten mussten? Oder weil sie das Land entwässern mussten, damit sie überhaupt was anbauen konnten?
Genau. Die Marsch ist halt ein sehr nasser Schwemmlandboden. Und wenn man die nutzen wollte, musste man das Land gründlich entwässern über kleine Rinnen. Die kleinen Rinnen führten in größere Gräben und so weiter. Und nur dann konnte man das Land dann halt tatsächlich nutzen. So, nun haben wir eben auch noch eine relativ regenreiche Gegend hier, vor allen Dingen im Winter. Das heißt, es war gar nicht so einfach, diese ganzen Wassermassen dann raus ins Wattenmeer zu befördern, zumal man ja auch die Deiche hatte.
Ne? Ja, ein Loch im Deich wäre ja schlecht.
Genau, ja. Aber man musste dann eben für das Binnenwasser Lücken in den Deichen lassen, wo man das Wasser abführen konnte. Und diese Lücken mussten dann aber so gestaltet sein, dass das Nordseewasser umgekehrt nicht ins Land eindringen konnte. Und diese Funktion haben eben die Siele übernommen.
Durch die noch heute das Land entwässert wird, ne?
Ja, das kann man im Prinzip so sagen. Also grob ist das noch so, aber tatsächlich nach dem Zweiten Weltkrieg hat es da ganz neue Techniken gegeben. Dann wurden halt die großen Schöpfwerke gebaut. so die dann relativ unabhängig gearbeitet haben. Natürlich irgendwie auch durch die neuen Energien, die man nutzen konnte. So insofern ist das Prinzip heute nicht mehr ganz so, wie es früher war. Heute kann man das viel individueller regeln.
Aber die Menschen haben es schon damals geschafft, sich das Land vom Meer zurückzuerobern und auch das Land zu entwässern.
Ja, ganz genau.
Wahnsinnsleistung, oder? Ohne diese ganze Technik, die wir heute haben, sondern einfach mit Verstand und Körpereinsatz.
Ja, Verstand, Körpereinsatz, aber auch natürlich durchaus auch mit Ingenieurskunst. Also es ist ja nicht so, dass die Leute nicht früher auch ihr Handwerk verstanden haben, auch wenn vielleicht der Wissensstand noch nicht so groß war wie heute, aber trotzdem gab es dann ja letztendlich irgendwie auch Fachleute. Wenn man jedes Jahr Deiche baut, dann wird man ganz automatisch Fachmann, um das mal so zu sagen halt. Aber ja, das ist so. Und ich denke tatsächlich auch manchmal so, wenn so außerhalb der Deiche das ganze Wattenmeer, das ist ja Weltnaturerbe. Und wenn man dann so sieht, wie schwierig das ist, so ein feuchtes Land wie die Marsch zu besiedeln, dann denke ich, Menschen, die hätten auch fast verdient, Weltkulturerbe zu werden. Aber ist halt nur so ein Traum manchmal.
Du hast dich ganz intensiv mit der Geschichte der Region auseinandergesetzt für eine Ausstellung über die Halebucht, die du gerade für das Sielhafenmuseum entwickelt hast. Nur leider ist das Sielhafenmuseum gerade geschlossen. Wo kann man denn diese Ausstellung sehen, die sich im Grunde darum dreht, was wir jetzt alles besprochen haben?
Ja, das war diese Ausstellung, eine Sonderausstellung zur Halebucht. Die haben wir letztes Jahr im März eröffnet. Das fiel dann leider gerade zusammen mit dem Corona-Lockdown, sodass natürlich irgendwie die Ausstellung dann gar nicht so viele Menschen sehen konnten, wie wir das gerne gewünscht hätten. Und gerade deswegen haben wir dann zumindest auch die Abbildung und die Texte dieser Ausstellung ins Internet gesetzt und die sind abrufbar über die Homepage vom Sielhafenmuseum in Karolinsiel. Und jetzt aktuell sind wir dabei, aus dieser Sonderausstellung eine Dauerausstellung zu machen, die dann nächstes Jahr eröffnet wird. Aber da wird natürlich hinter den Kulissen schon fleißig dran gefeilt.
Das heißt, du überarbeitest die Ausstellung schon wieder oder entwickelst sie noch weiter?
Ich entwickle sie weiter, ganz genau. Also es gibt einige Dinge, die dann eben noch vertieft werden. Also jetzt könnte man sagen, hat diese Ausstellung so das Grundsätzliche zur Halebucht, die grundsätzlichen Entwicklungen. Und in der neuen Ausstellung möchte ich noch ein bisschen mehr eben auf das enge Wechselspiel von Natur und Mensch eingehen, beziehungsweise auch über die unmittelbaren Alltagslebensbedingungen hier in der Marsch. Zum Beispiel das schlechte Wegenetz, dass man sich eigentlich nur über Wasserläufe fortbewegen konnte und all solche Dinge werden da noch mehr zum Tragen kommen.
Echt? Ja, weil die Wege immer nass und unter Wasser waren, oder?
Ganz genau, sehr häufig. Also es kam ganz selten im Sommer mal vor, dass die Wege wirklich so trocken geworden sind, dass sie problemlos zu benutzen waren. Ansonsten war es sehr schwierig, mit Pferdefuhrwerken oder so hier durch die Marsch zu kommen. Und das wichtigste Fortbewegungsmittel waren Schiffe. Auch auf den kleinsten Kanälen waren kleine Schiffe unterwegs und das lief alles übers Wasser.
Faszinierend. Wie lange hast du an dieser Ausstellung gearbeitet?
Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil natürlich als Geograf hatte ich mich ja von vornherein hier auf die südliche Nordsee spezialisiert. Insofern war ja auch ein bisschen Vorwissen hier. Aber ich habe dann, als ich vor 2 Jahren erst hier hingezogen bin, habe ich mich intensiv angefangen, mit der Halebucht auseinanderzusetzen, auch als noch nicht klar war, dass eine Ausstellung raus wird. Also im Prinzip 1 bis 2 Jahre letztendlich.
Wie ärgerlich, wenn die Ausstellung fertig ist und eröffnet werden soll, der Lockdown kommt und keiner sie sich wirklich vor Ort angucken kann.
Das war nicht wirklich schön. Das ist nicht das, was ein Museum will. Das ist wohl wahr. Das Problem hatten wir ja nicht alleine. Also, ne.
Jetzt wird das Sielhafenmuseum auch noch gerade umgebaut. Und wenn der Umbau dann fertig ist, dann ist deine Ausstellung immer noch da. Sie bleibt eine Dauerausstellung, keine Sonderausstellung, sondern geht in die Dauerausstellung, so habe ich das verstanden.
Also die Sonderausstellung, so wie sie ist, die verschwindet dann. Also das heißt, die neue Dauerausstellung wird natürlich komplett anders aussehen. Sie wird auch in einem anderen Raum sein. Aber genau, das sind diese Dinge, die jetzt gerade im Sielhafenmuseum passieren. Wir haben ja 3 Gebäude hier in Karolinsiel, die alle 3 sanierungsbedürftig sind. Die Sanierungsarbeiten sind auch schon im vollen Gange. Und das führt eben dazu, dass wir dieses Jahr nur in der alten Pastorei kurzzeitig mal öffnen können. Aber ansonsten bleibt das Museum leider geschlossen.
Du hast gerade gesagt, dass du dich als Geograf auf die südliche Nordsee spezialisiert hast. Und dabei kommst du gar nicht ursprünglich aus Neufundigsiel. Wie hast du denn diese Liebe oder dieses Interesse für diese Region entdeckt?
Also tatsächlich komme ich ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen und fast der Klassiker. Als Kinder sind wir mit den Eltern oft an die See gefahren in den Sommerferien. Und dadurch ist sehr früh eine sehr enge Bindung entstanden. Also ich habe das Land immer faszinierend gefunden tatsächlich. Das hat in mir drin gesteckt. Manchmal habe ich gedacht irgendwie, ich bin eigentlich aus Friese, aber in dem Körper eines Nordrhein-Westfalen.
Das ist ja super formuliert.
Und ja, als ich dann zum Studieren nach Oldenburg gegangen bin, war dann irgendwie auch schnell klar, dass ich mich hier auf die südliche Nordsee spezialisieren würde. Das war wirklich klar. Das ist, kann man schon eine Leidenschaft nennen, durchaus.
Du hast ja so spannende Details zutage gebracht. Wo kriegst du denn diese Infos her? Also gibt es so viele alte Aufzeichnungen? Wo ist die Quelle dafür?
Ja, es gibt natürlich eine Menge Literatur. Ne? Also das sind alles Dinge, die ich gar nicht erforschen musste, sondern da kann ich natürlich auf Forschung anderer Forscher zurückgreifen, auf Literatur. Es gibt die Archäologen, sind da ja sehr aktiv unterwegs, die die Frühgeschichte sehr gut entschlüsselt haben oder eben die Quellen, die es dann seit dem Hochmittelalter gibt, die ausgewertet worden sind. Also die Literaturlage ist schon ziemlich gut. Ebenso alte Karten, das macht großen Spaß, sich alte Karten anzugucken. Sie sind oft sehr aufschlussreich.
Ich weiß ja immer, dass das Wattenmeer total dynamisch ist und dass sich alles immer wieder verändert, die ganzen Priele und die Sandbänke. Und jetzt zur Vorbereitung auf dieses Gespräch habe ich gedacht, die Landschaft ist ja genauso dynamisch. Also weil sich einfach im Laufe der Jahre und wenn man sich die Karten in deiner Ausstellung anguckt, da im Internet auf der Seite vom Sielhafenmuseum, ist die Landschaft genauso dynamisch gewesen in den letzten Jahrhunderten.
Das ist richtig. Das bezieht sich nicht nur aufs Wattenmeer. Deswegen sagt man auch insgesamt von der südlichen Nordseeküste, dass sie eine sogenannte dynamische Küste ist, weil sie immer in Bewegung ist und eigentlich nie irgendeinen Endzustand erreichen wird. Und das, ich denke auch manchmal so, wenn man das so sieht, die alten Karten, die Kartografen sind früher mit dem Kartografieren gar nicht so richtig hinterhergekommen. Aber doch wieder durch eine Sturmflut hat eine Bucht sich verändert oder durch Landgewinn war eine Bucht wieder kleiner geworden. Also insofern ja, nicht nur das Wattenmeer, auch die Marsch ist eine sehr extrem dynamische, veränderbare Landschaft.
Total faszinierend. Danke, Peter, dass du uns heute mit ans Meer und mit in die Halebucht genommen hast.
Ja, sehr gerne. Danke, dass ich mich dazu äußern konnte. Ich tue es ja immer wieder gerne.
Ja, und wenn ihr euch jetzt nochmal Peters Ausstellung genau angucken wollt, dann geht ihr einfach auf die Seite des Deutschen Sielhafenmuseums. Dort klickt ihr Museum an und dann Sonderausstellung und dort findet ihr die Ausstellung rund um die Halebucht mit den ganzen Beschreibungen und mit den Karten. Das ist wirklich spannend aufbereitet. Und dann macht ihr euch einfach irgendwann auf den Weg nach Karolinensiel oder Karo, wie die eingefleischten Fans sagen. Das ist ein Ort mit einem malerischen Museumshafen, mit ganz vielen traditionellen Plattbodenseglern, die dort liegen. Und es verkehrt auch ein Raddampfer regelmäßig zwischen Karolinensiel, das jetzt ja ein bisschen im Landesinneren liegt, wie wir gehört haben, und Halesiel, das direkt an der Küste ist. Da kann man immer wieder runter und zusteigen und kann so die Gegend ganz gut erkunden. Ja, auf jeden Fall ein Ausflugstipp. Und von Halesiel aus legt die Fähre nach Wangerooge ab, falls euch das noch zur Orientierung hilft. Ja, das war der heutige Nordsee-Podcast. Ich freue mich, wenn es euch gefallen hat. Hinterlasst mir gerne eine gute Bewertung auf Apple Podcasts oder abonniert den Podcast dort, wo ihr ihn euch immer runterladet. Oder schreibt mir gerne auf Instagram oder Facebook und hinterlasst mir ja eure Kommentare, eure Wünsche, eure Anregungen. Lasst es euch gut gehen. Ich freue mich darauf, wenn ich euch nächste Woche wieder mit ans Meer nehmen kann.